Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen guten Morgen wünsche ich. Michael Zokos ist heute mein Gast. Michael Zokos ist neben Karl Friedrich Börne wohl der bekannteste Rechtsmediziner in Deutschland. Mit dem kleinen Unterschied, dass Börne eine erfundene Tatort-Fernsehkrimi-Figur ist und Michael Zokos wirklich der Leiter der Berliner Rechtsmedizin. Bekannt auch, weil er viele Sachbücher, Kurzgeschichten und True-Crime-Thriller geschrieben hat und schreibt und uns sein Fachgebiet, also uns und einem überhaupt großen Publikum damit vorstellt. Ich grüße Sie, Herr Zokos. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Ich nehme mal an, dass das Skalpell das wichtigste Instrument Ihrer Arbeit ist, oder?
Nein.
Nein.
Mit dem Skalpell würden wir uns tatsächlich verletzen, weil das einfach zu fein ist. Wir sind ja nicht so die ganz feinen Operateure, sondern wir schneiden schon relativ grob, um überhaupt erstmal in die Organe zu kommen. Und da haben wir tatsächlich, das muss man sich wie Küchenmesser vorstellen, nur ein bisschen stabiler. Also auch ungefähr das, was beim Fleischerbedarf gibt. Aber mit einem Skalpell würden Sie tatsächlich bei uns nicht weit kommen.
Also Messer sind das Wichtigste, was zu Ihrem Beruf gehört.
Ja.
Gewisse Leidenschaft schwächt beim Messer.
Ich bin kein Messersammler, aber ich schätze schon eine gute Klinge am Tisch, das stimmt schon.
Was wir in Krimis eben doch nicht über Rechtsmedizin erfahren, das erfahren wir heute von Michael Zokos. Ein Pathologe verbrennt in seinem medizinischen Archiv mit ihm sämtliche Gewebeproben und Patientenakten. Selbstmord heißt es. Damit gibt sich sein Nachfolger aber nicht zufrieden. So beginnt der neueste Thriller von Rechtsmediziner Michael Zokos, Abgefackelt. Herr Zokos, kann man eigentlich bei einer Brandleiche nachweisen, ob es Selbstmord oder Mord war?
Also da braucht man schon ein bisschen mehr drumherum, nämlich die Ermittlungsergebnisse. Erstmal können wir natürlich bei einer Brandleiche zum Beispiel feststellen, ob jemand zu Lebzeiten verbrannt ist.
An der Lunge oder woran merken Sie das?
Ja, zum Beispiel an der Lunge, dass wir eben eine Rußaspiration feststellen, dass eben Rußpartikel eingeatmet werden. Wir können aber auch zum Beispiel einen erhöhten Kohlenmonoxidgehalt nachweisen im Herzblut. Und insofern würde natürlich, wenn wir das nicht tun, keine Rußaspiration, kein erhöhter Kohlenmonoxidgehalt, ein Suizid schon mal ausscheiden. Insofern, da hat man schon Hinweise drauf, aber man braucht natürlich, wenn es tatsächlich ein Verbrennen zu Lebzeiten ist, dann auch weitere Ermittlungsansätze. Das heißt, wie waren zum Beispiel die Verschlussverhältnisse von einer Wohnung? Findet sich irgendwo Brandbeschleuniger? Wenn sich kein Brandbeschleuniger, jetzt leere Flaschen oder Kanister finden, aber Brandbeschleuniger in den Lungen nachgewiesen werden kann, chemisch-toxikologisch, dann hat man natürlich schon mal ein großes Fragezeichen im Gesicht, wie ist dieses Feuer überhaupt entstanden und wo ist der Brandbeschleuniger? Also da gehört immer viel dazu.
Und das passiert natürlich in dem Buch, in dem erwähnten auch, das ist ja nur der Anfang. Es geht um die Gefährdung der Gesundheit in Norddeutschland. So viel verrate ich jetzt hier mal, mehr verrate ich aber gar nicht unbedingt. Der Tote war einer schlimmen Sache auf der Spur. So, und jetzt heißt es bei Ihnen immer True Crime. Also wahre Vorbilder. Ich komme aus Norddeutschland. Muss ich meine Familie jetzt warnen? Ist da Schlimmes im Anzug?
Nein, True Crime kann man tatsächlich überall in Deutschland ansiedeln. Die Paul-Herzfeld-Reihe, wobei eben Abgefackelt Band 2 ist, spielt tatsächlich in Schleswig-Holstein, in Norddeutschland. Ich selbst komme aus Kiel, das ist so, also so ein bisschen so eine Hommage an meine Heimat. Ich habe da auch in der Rechtsmedizin in Kiel promoviert, noch während des Studiums. Und da sind eigentlich so die ersten, habe ich so die ersten Schritte im Sektionssaal gemacht und das sehr zu schätzen gewusst. Und da eine andere Buchreihe von mir in Berlin angesiedelt ist, dachte ich, wird auch Zeit mal.
Ach so, und deswegen sind Sie jetzt mal wieder nach Schleswig-Holstein
gegangen? Ja, genau.
Wie viel Wahrheit steckt denn tatsächlich in True Crime?
Also in meinen Büchern steckt sehr viel Wahrheit, weil natürlich einmal die ganzen Sektionssaal-Szenen, die ich beschreibe, die der Leser miterleben kann, wo er mir quasi über die Schulter gucken kann oder den Protagonisten, natürlich völlig authentisch sind. Da stimmt jeder Handgriff, da stimmen auch die Überlegungen, da gibt es jetzt nicht irgendwie irgendeinen Zufall, dass man dann doch plötzlich auf die richtige Lösung kommt. Und die Fälle sind auch tatsächlich an Originalfälle angelehnt. Ich habe ja früher Sachbücher geschrieben, das hat mich dann irgendwann gestört, dass ich wirklich das natürlich völlig Punkt für Punkt wiedergeben musste. Und so habe ich natürlich im True Crime, wenn es Belletristik ist, viel mehr Möglichkeiten, mit meinem Protagonisten zu spielen. Und der kann auch Sachen machen, die ich zum Beispiel nicht machen darf, wo ich mich dann möglicherweise sogar strafbar mache.
Das hätte mich nämlich auch interessiert, wie viel von Ihnen, von Michael Zokos, eigentlich hier in diesem Paul Herzfeld beispielsweise steht.
Ja? Sehr viel, ja. Also natürlich denkt der so, wie ich denke, am Sektionstisch, wenn er sich so langsam die Puzzlesteine zusammenpuzzelt von dem Fall, an dem er gerade dran ist. Und manchmal würde ich natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr machen. als ich machen darf, als ich machen kann. Und da kann man eben natürlich den eigenen Protagonisten viel mehr in Szene setzen.
Wo ist denn so eine Grenze? Was dürfen Sie denn nicht machen?
Naja, Sie haben ja schon eingangs den Kollegen Börne aus dem Münsteraner Tatort angesprochen, der ja sehr viel selbst ermittelt. Der geht ja auch gerne mal nachts noch an Tatorte zurück oder beschattet Verdächtige. Sowas machen wir alles nicht. Das heißt, unsere Arbeit findet tatsächlich im Sektionssaal und im Labor statt.
Jetzt nochmal zurück auf diesen Fall, wo Sie Ihre Kieler Zeit irgendwie nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Also der Paul Herzfeld, der Pathologe, nein, auch nicht
der Rechtsmediziner. Der Rechtsmediziner ist ein bisschen kompliziert. Der Rechtsmediziner, der auf einer Stelle in der Pathologie ist, um es mal ein bisschen ruhiger zu haben, dachte er zumindest.
Ja gut, genau, was dann eben nicht gelungen ist. Also, weil er nämlich einer großen Sache auf der Spur ist. Und zwar, ja, man kann vielleicht sagen, irgendwie Begleiterscheinung von technischen Neuerungen, so in die Richtung, und dem ist er auf der Spur. Gab es da einen Auslöser für Sie, diesen Fall aufzugreifen?
Also es gibt zwei echte Fälle, die ich zum Vorbild genommen habe. Einmal, es gab in den 90er Jahren einen Pathologen in Essen, der offensichtlich sehr viele Fehldiagnosen gestellt hat, was Frauen- und Brustkrebs betraf, sodass es zu Brustamputationen bei Frauen gekommen ist, die gesund waren. Und der hat sich dann in seinem eigenen pathologischen Archiv angezündet, dadurch eben Suizid begangen. Und dieses Bild ist mir nie, nachdem ich das gelesen habe, aus dem Kopf gegangen. Wenn man mich weiß, wie so ein pathologisches Archiv aussieht, da sind überall Gläser mit Formalin, da sind massenhaft Würfel mit Paraffin, also in denen sich
wirklich
Organteile sind. Ja, das ist wie eine Fackel. Und das ist eben so dieser Einstieg ins Buch. Und es gibt, ich habe selber in den 90er Jahren in Kiel tatsächlich in der Pathologie gearbeitet, ehe ich in der Rechtsmedizin war. Und da war mein damaliger Chef der Schilddrüsenpapst, Pathologe für ganz Schleswig-Holstein. Und der hat dann mal gesagt, wir müssen mal gucken. Das war in der Zeit, als auch Atomkraftwerke immer wieder in der Diskussion waren. Wir müssen mal gucken um das Atomkraftwerk Krümmel herum, ob es dort vermehrt Schilddrüsenkrebs gibt. Und dann haben wir über die Postleitzahlen eben nachverfolgt, wo Patienten wohnen in Schleswig-Holstein mit Schilddrüsenkrebs. Und dieses geografische Mapping von Krankheiten habe ich eben auch jetzt bei dieser neuen Bedrohung abgefackelt zur Grundlage gemacht.
So, jetzt haben wir, glaube ich, die Leute auch neugierig genug gemacht. Nicht nur die Norddeutschen. Alle ihre Thriller sind Bestseller, einige sind auch verfilmt worden. Was wollen Sie? Wollen Sie uns aufklären? Wollen Sie Interesse wecken für dieses Arbeitsgebiet? Oder wollen Sie auch ein bisschen schocken und gruseln?
Also Letzteres mit Sicherheit nicht. Das ergibt sich en passant für den Leser oder die Leserin.
Das ergibt sich aber schon aus den Titeln. Sich, ja, die heißen ja so schrecklich. Zerschunden.
Zerschunden, zerbrochen, zersetzt. Genau, da sind Verben als Grundlage genommen worden. Da hat übrigens mein früherer Verleger gesagt, bei dem ersten Buch, was ich mit Sebastian Fitzek geschrieben habe, abgeschnitten, hat er gesagt, ein Verb funktioniert nicht als Titel. Das hat noch nie funktioniert. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir es mal ausprobieren, ob es funktioniert. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich habe tatsächlich mit den Sachbüchern begonnen, weil ich einen Thriller-Autor beraten habe, mit dem ich mich dann angefreundet habe, dem ich dann beim Essen Fälle erzählt habe, die ich auf dem Sektionstisch hatte, im Sektionssaal. Und da hat er mir gesagt, das musst du aufschreiben. Wenn sich das ein Drehbuchautor oder ein Autor ausdenkt, das glaubt kein Mensch, das musst du aufschreiben. Und dadurch bin ich eben auch so ein bisschen zum Aufklären über diese Sachbücher gekommen. Und nachher hat mich tatsächlich nach der Zusammenarbeit mit Sebastian Fitzek eben das Fiktionale, die Belletristik, gepackt. Das mache ich einfach, weil es mir Spaß macht. Man kann dabei als Mediziner wirklich über den Tellerrand gucken. Wie läuft Arbeit in einem Verlag? Wie läuft Marketing im Buchvertrieb? Wie werden Filme gemacht, wenn man dann eben auch die Produktionsfirmen berät, wenn man die Schauspieler kennenlernt? Das ist einfach ein schönes Hobby. Und vielleicht ist auch so ein bisschen Therapie, so ein bisschen was von der Seele schreiben, um eben den Protagonisten Sachen machen lassen zu können, die ich selbst nicht darf und wo ich gerne einen Fall oder eine andere Wendung gehabt hätte.
Therapie und Hobby. Das ist interessant.
Kann man verbinden, ja, als Autor.
Auf jeden Fall kann es der Rechtsmediziner Michael Zokos, der heute hier zu Gast ist. Wenn einer nicht nur selber am Sektionstisch steht, sondern das Feld auch noch mit Hilfe von Büchern und Filmen ständig bekannt macht, dann ist er wohl begeistert davon, wie mein Gast Michael Zokos. Ich unterstelle jedenfalls, Sie sind begeistert von Ihrem Gebiet.
Absolut. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe, weil ich eben nicht weiß, was mich an spannenden Fällen erwartet, was vielleicht im Laufe des Tages dazukommt. Das macht mir nach wie vor viel Spaß und dafür bin ich auch total dankbar, dass ich eben so einen Beruf habe, wo ich mich nicht morgens hinschleppe und denke, oh Gott, noch 8 Stunden, sondern dass ich mich freue, da meine 10, 12 Stunden abzureißen und dann abends
noch an Schreibtisch und aufschreiben.
Ja, das, aber auch eben gut gelaunt, weil man eben was geschafft hat. Ja. Das ist das Schöne.
Wann hat denn das angefangen, dieses Interesse bei Ihnen?
Früh. Ich habe als Kind mich unheimlich für Moorleichen interessiert. Das war auch ganz naheliegend, weil ich in Kiel aufgewachsen bin. Da gibt es das Schloss Gottorf, nicht weit entfernt. Da gibt es Moorleichen und da bin ich irgendwann mal mit meiner Mutter und meiner Großmutter hin und seitdem, also das war tatsächlich für mich so eine Initialzündung, weil ich das unfassbar spannend fand, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass das mal ein Mensch war, der rumlief. Keiner weiß, wie der gestorben ist, was ist in den letzten Stunden vor dem Tod passiert, wie ist er überhaupt da ins Moor gekommen, warum trägt er eine Augenbinde. Das waren so Sachen, die mich als Kind unheimlich fasziniert haben und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben bis dann auch zum Medizinstudium schon begleitet.
Sie sind 1967 in Kiel geboren.
Richtig.
Und aufgewachsen. Also Moorleichen das eine, überhaupt Interesse an, waren Sie viel draußen?
Das war ja nun in den 70er Jahren, in denen ich Kind war, war es ja noch ganz anders als heute. Heute muss man ja die Kinder quasi vom Smartphone oder von irgendeiner Playstation wegzerren oder vom Fernseher. Das gab es damals ja alles gar nicht. Und ich habe wirklich meine ganze Kindheit irgendwie draußen verbracht, im Wald, auf Friedhöfen, wo es Teiche gab, also nicht auf Friedhöfen, weil ich mich zu Friedhöfen hingezogen
ich dachte,
fühlte, sondern
jetzt ginge das mit der Moorleiche
ausgebuddelt. Bei uns war ein großer Friedhof in der Nähe, da habe ich Salamander gefangen, das gab es tatsächlich damals noch. Ich war viel im Wald, habe da Gewölle von Uhus und Eulen aufgesammelt, also wo die eben Mäuse gegessen haben, das dann wieder hochgewirkt, ausgespuckt, habe mir die Knochen angeguckt, war viel draußen und fand Naturwissenschaft unheimlich spannend immer.
Also geekelt haben Sie sich nicht vor sowas?
Überhaupt nicht, nein.
Konnten Sie dieses Interesse teilen mit anderen Mitschülern?
Ja, da gab es viele, die mit mir da mit Fahrrädern durch die Auen und wirklich stundenlang irgendwelche verlassenen Häuser gefunden und quasi erforscht begangen und so. Das war, da waren viele, aber das war halt ja auch eine andere Kindheit, die noch freier war als heute.
Sie haben Ihre Mutter und Großmutter erwähnt, Ihr Vater fuhr zur See.
Der fuhr zur See bei der christlichen Seefahrt, also Handelsmarine. Den habe ich eigentlich kaum in Erinnerung. Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt, als ich 3 war. Mein Vater ist dann zurück nach Griechenland. Ich bin eben dann in Kiel bei meiner Mutter aufgewachsen und eigentlich ohne Vater.
Es war normal, Sie haben ihn immer nur erfischt oder war das ein bedauerlicher?
Also das habe ich schon bedauert als Kind, wenn ich es jetzt im Nachhinein sehe. Ich weiß nicht, ob mir es damals bewusst war, aber ich bin jetzt schon froh, dass ich eben meinen Kindern der Vater sein kann, den ich gerne gehabt hätte, mit dem man angeln geht, mit dem man rausgeht, mit dem man Boot fährt, auch wieder durch Häuserruinen kriecht und solche
den
Sachen
Kindern
macht.
Auch, ja?
Ja, ja.
Haben Sie einen besonderen Bezug zu Griechenland?
Nein, gar nicht. Außer, dass wir einmal im Jahr da normalerweise, dieses Jahr nicht, im Urlaub hinfahren, eigentlich nicht.
Ihre Mutter war Ärztin, also dieses Medizin, das war dann irgendwie ein vorgezeichneter Weg?
Ja, also es war schon normal, dass dann da so Bücher mit Hautkrankheiten rumlagen, wo wahrscheinlich jedes andere Kind dann beim ersten Mal ansehen einen Schreck kriegen würde oder das Eltern wegnehmen würden.
Ich erinnere mich, wir hatten auch so ein Buch, so ein Medizin-Nachschlagewerk und ich habe mir auch immer diese Bilder, aus Grusel eben.
Das fand ich interessant und insofern war das relativ normal, aber das war jetzt nicht unbedingt vorgezeichnet, dass ich dann Mediziner werde. Ich wollte eine Zeit lang Archäologe werden, da sind natürlich auch wieder Anleihen zur Rechtsmedizin dann zu machen, nicht? Alte Skelette, dann Unterwasserarchäologe, ich wollte Biologie studieren, also ich war an den Naturwissenschaften interessiert, aber es war jetzt nicht irgendwie vorgezeichnet, dass ich Medizin studiere.
Warum ist es nicht dazu gekommen?
Weil ich irgendwann einen Medizinstudienplatz gekriegt habe und den dann auch angetreten habe. Ich habe nach dem Abi, was nicht besonders gut war, habe ich erstmal 2 Jahre Bundeswehr gemacht, was damals noch ging. Ich glaube, das geht heute gar nicht mehr. Als Wartezeit, um 4 Wartesemester anzusammeln und habe dann überlegt, entweder Medizin oder Jura. Und dann bin ich bei Medizin quasi als Nachrücker in Kiel reingerutscht ins Studium.
Das haben Sie jetzt hübsch gesagt. Mein Abitur war nicht so besonders. Also ich meine, Sie haben Abitur, aber es war 3,0. Da würde heute keiner mehr überhaupt an Medizin nur im Entferntesten denken.
Können Sie vergessen. Da müssen Sie wahrscheinlich irgendwelche Umwege über ausländische Unis, wo Sie viel Geld zahlen, machen, um dann Glück zu haben, dass Sie irgendwie in Deutschland einen Tauschpartner finden oder reinrutschen.
Sie sind irgendwie über so einen Test. Also das heißt, Sie haben sich dann ganz schön reingehängt. Sind Sie so ein Typ? Also wenn er was will?
Wenn ich was will, ja. Also das war der Medizinertest. Das gibt es heute, glaube ich, noch an ein paar Unis. Aber damals konnte man eben eine schlechte Abi-Note mit Wartezeit und einem guten Medizinertest ausgleichen. Und dann habe ich den Medizinertest gemacht und dann lief das gut.
So, und dann wollten Sie aber Mediziner werden? Oder wollen Sie gleich Rechtsmediziner werden?
Nee, ich wollte, das war ja in den, gucken wir mal, wann habe ich denn studiert? Ende der 80er, Anfang der 90er. 88 habe ich angefangen, 1988 Medizin zu studieren. Und da war Rechtsmedizin tatsächlich nicht en vogue. Da wusste ich überhaupt nicht, dass es das eigentlich gibt. Mhm. Im Studium hat sich dann mein Interesse zunächst Anatomie, dann innere Medizin, Chirurgie. Ich habe eigentlich gemerkt, dass mir alles irgendwie Spaß machte und wollte eigentlich immer das werden, was ich gerade im Studium hatte. Egal, ob das nur Neurologie schön. War, Urologie, ja. Und dann irgendwann kam nochmal, genauso wie mit den Moorleichen, so ein Schlüsselerlebnis und Initialzündung, als ich in der Vorlesung Rechtsmedizin war, weil ich das Gefühl hatte, hier läuft alles zusammen. Und das ist ja tatsächlich so. Wir untersuchen ja nun nicht nur gewaltsame Todesfälle, wir untersuchen plötzliche Todesfälle, wo dann irgendwelche unerkannten inneren Erkrankungen todesursächlich waren. Wir führen Obduktionen von im Krankenhaus bei oder nach Operationen Verstorbenen durch. Das heißt, wir müssen uns also auch mit den Operationstechniken auskennen, mit den Behandlungsmethoden in der inneren Medizin, wenn es da Todesfälle im Krankenhaus gibt. Und das war mir klar, hier läuft eigentlich alles so zusammen und das ist tatsächlich so.
Jetzt erfahren wir was vom Alltag eines Rechtsmediziners aus berufenem Munde. Michael Zokos leitet seit 13 Jahren das Institut für Rechtsmedizin an der Berliner Charité. Ich habe, glaube ich, jetzt eben schon es mehrfach zumindest im Kopf durcheinander gebracht. Erklären Sie mir mal den Unterschied zwischen Pathologie und Rechtsmedizin.
Also Pathologen und Rechtsmediziner sind zwei völlig unterschiedliche Facharztausbildungen. Es gibt natürlich im Bereich der Sektionen bei der Obduktionstätigkeit Überlappungen, aber Pathologen untersuchen in der Regel Gewebeproben. Das heißt also, findet sich hier ein bösartiger Tumor drin, ist eine Schilddrüsenerkrankung etwas Bösartiges oder spricht sie auf bestimmte Hormonrezeptoren an, all solche Sachen. Das heißt, Pathologen sitzen eigentlich überwiegend am Mikroskop bzw. im Labor und untersuchen dort Gewebeproben, führen relativ selten nur noch Obduktionen durch. Das hat sich jetzt in Covid-19-Zeiten wieder etwas gewandelt. Rechtsmediziner untersuchen eben hauptsächlich über Obduktionen Verstorbene. Und der ganz entscheidende Unterschied zwischen Pathologen und Rechtsmedizinern ist, dass Pathologen nur Obduktionen durchführen, wenn ein Einverständnis der Angehörigen vorliegt. Und in der Regel natürliche Todesfälle im Krankenhaus Verstorbene untersuchen. Und wir immer dann ins Spiel kommen, wenn ein nicht natürlicher Tod, das heißt ein Tod durch äußere Gewalteinwirkung, nicht ausgeschlossen werden kann. Dann wird der Leichnam beschlagnahmt von der Staatsanwaltschaft. Dafür benötigen wir eben kein Einverständnis, um dann die Obduktion durchzuführen.
Also weil
von den
irgendetwas
Angehörigen,
im Schwange ist.
Weil möglicherweise irgendwas Kriminelles im Hintergrund steht. Und wir sitzen eben nicht am Mikroskop. Wir führen auch chemisch-toxikologische Untersuchungen durch. Das machen Pathologen zum Beispiel gar nicht. Wir führen auch DNA-Untersuchungen durch für die Polizei. Das machen Pathologen zwar auch, aber dann geht es um DNA von Gewebeteilchen.
Sind Sie eigentlich nur am, ich glaube, Sie sagen auch nicht Seziertisch, ich dachte, was heißt Seziertisch? Sektionstisch heißt
das?
Sektionstisch, ja. Okay. Sind Sie nur da oder sind Sie auch manchmal vor Ort, wenn irgendjemand?
Auch vor Ort. Wir
also
haben,
bei Börne geht ja immer vor Ort.
Genau, also wir gehen auch bei fraglichen Tötungsdelikten immer vor Ort. Wir führen in Berlin, ich bin eben nicht nur Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Charité, sondern auch des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin, eben zusammengefasst als Rechtsmedizin Berlin auf dem Standort Moabit. Wir führen etwa so 2100 Obduktionen im Jahr durch, was tatsächlich bundesweit führend ist. Davon sind ungefähr so 100 Tötungsdelikte im Jahr. Und bei denen geht eben auch immer eine Ärztin oder ein Arzt an den Ereignisort. Das heißt,
um zu sehen, wie
um die zu sehen
Situation
und auch der
war.
Polizei schon mal Hinweise zu geben, es kann sich hierbei jetzt meinetwegen um eine Axt oder einen Schraubenzieher oder ein Messer handeln als Tatwaffe. Dann wissen die, wonach sie suchen müssen. Dann zur Einschätzung der Todeszeit, um eben ein Alibi abzugleichen. Und wenn man sich jetzt fragt, warum machen die denn 2100 Obduktionen, wenn nur 100 Tötungsdelikte sind? Bei den anderen soll eben ein Delikt ausgeschlossen werden. Das heißt, da wird jemand jetzt verstorben, irgendwo in einem Park gefunden. Das muss nicht sein, dass der umgebracht wurde, aber um das eben sicher auszuschließen, wird dann eben eine Obduktion durchgeführt.
Arbeiten Sie eigentlich nur an Leichen?
Also nein, nur mit Toten? Nein. Wir haben in Berlin am Institut für Rechtsmedizin der Charité angesiedelt, seit 2014 auch die Gewaltschutzambulanz. Und da untersuchen wir lebende bzw. überlebende Opfer von Gewalt. Weil wir eben mit unseren Methoden, ob Verletzungen jetzt von einem Sturz oder Schlag herrühren, wie alt Verletzungen sind, ob sie lebensgefährlich sind, eben auch bei Lebenden Aussagen treffen können. Misshandelte Kinder sind ein großes Feld. Dann natürlich häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt. Das sind alles so die Oberthemen, unter denen wir die Opfer subsumieren können und dann untersuchen.
Wenn Sie Lebende untersuchen, also ja, ich weiß nicht, was geht Ihnen mehr unter die Haut?
Also derjenige, der tot ist, und das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, der hat es hinter sich. Wenn ich zum Beispiel ein Kind, was schwer misshandelt wurde, untersuche und weiß, das geht irgendwann wieder zurück zu seinen Peinigern oder ich weiß, es wird sein ganzes Leben lang schwerst behindert sein, dann ist das nochmal eine andere Stufe für mich, als wenn ich weiß, derjenige hat es jetzt hinter sich. Und da ist natürlich jetzt auch der Unterschied zwischen mit dem Lebensalter. Wenn das jetzt eine hochbetagte 90-Jährige aus dem Heim ist, die an ihrer fortgeschrittenen Herzinsuffizienz verstorben ist und wir haben eben die Obduktion durchgeführt, um auszuschließen, dass sie vielleicht noch vergiftet wurde, dann ist das was anderes, als wenn ein Kind, egal ob es umgebracht wurde oder ob es beim Unfall gestorben ist, im Gartenteich ertrunken ist, beim Verkehrsunfall gestorben ist, wenn ein Kind auf dem Tisch liegt. Das ist auch nochmal eine andere Qualität. Also sowohl die Jüngeren im Sektionssaal und wenn man vergleicht Lebende und Tote, dann die Lebenden. Das sind so die Fälle, die einem schon nahe gehen.
Sie haben Tausende von Toten gesehen oder auch schreckliche Verletzungen, schreckliche Gewaltanwendung, aber abstumpfen, also haben Sie da manchmal Angst vor, das abzustumpfen?
Nein. Und wenn ich da abstumpfen würde, dann wäre ich auch der Falsche für den Beruf. Man muss wirklich objektiv und emotionslos sein. Man muss sich aber seine Empathie und sein Menschsein auch erhalten. Das heißt, es muss einem immer bewusst sein, als Rechtsmediziner, dass da etwas Schreckliches, jetzt zum Beispiel bei Tötungsdelikten vorgefallen ist, dass Familien in Tragödien gerissen wurden, dass Angehörige mit vielen Fragen zurückgelassen werden. Und das muss man sich, glaube ich, sein ganzes Leben erhalten. Sonst ist man, wenn man da abstumpft, ist man für den Job nicht geeignet.
Sie haben ziemlich am Anfang Ihrer beruflichen Karriere etwas gemacht, was ich mir wie einen Schock eigentlich vorstelle. Sie sind in den 90ern, Ende der 90er nach Bosnien gegangen, auch in Kosovo, und haben Massengräber mit untersucht.
Genau, und zwar war ich 1998 in Bosnien. Da haben wir die Opfer des Massakers von Srebrenica untersucht, exhumiert und untersucht, um eben dann einen Genozid, einen Völkermord nachzuweisen für den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, für das dortige Kriegsverbrechertribunal.
Sie haben also versucht, eine Menge von Toten, also einfach die Menge darzustellen?
Nee, oder wir haben tatsächlich einzelne Menschen und zwar jeden einzelnen untersucht und wir konnten auch noch an den hochgradig freundesveränderten Leichen, an den Skelettfunden Kopfschüsse nachweisen als Nahschüsse, Augenbinden, was eben alles auf Hinrichtungen hindeutete und nicht als Kollateralschäden bei Kriegshandlungen. Das konnten wir da feststellen. Ich bin dann ein Jahr später, 1999, in den Kosovo und da haben wir eben nochmal entsprechende Untersuchungen durchgeführt, weil da auch Massaker an der kosovarischen Zivilbevölkerung durchgeführt wurden durch serbische Paramilitärs und Freischärler.
Was macht sowas mit einem? Also was erinnern Sie sich da so?
Ich dachte zum Beispiel im Kosovo, ich wäre bei Apokalypse Now. Da sind wir immer zu der Site, also da, wo wir obduziert haben, von Bundeswehr Schützenpanzern gefahren worden, weil das Gebiet noch nicht befriedet war. Und wir standen dann oben auf diesem Schützenpanzer, diese Luke auf und es rannten Kinder, links und rechts grölende Kinder und freuten sich und winkten und so. Also, und wenn wir am nächsten Tag irgendwo langgefahren sind, war da ein Haus weniger, weil es da nachts eine Explosion gegeben hatte. Man hörte Schüsse. Also das war damals mit Ende 20, was mich sicherlich auch ein bisschen verändert und geprägt hat und mir auch gezeigt hatte, was wir für ein Glück haben, wie wir hier in Deutschland leben. Nicht? Und das nur nicht mal 1000 Kilometer von München weg, solche Szenerien. Aber das ist so das, wenn Sie mich fragen, was ich damit verbinde, wirklich Apokalypse Now. Ich dachte, ich bin in irgendeinem Kriegsfilm selbst und dachte, das ist so surreal hier alles.
Sie haben auch die Tsunami-Opfer untersucht, 2004 genau. In Asien. Ging es darum, auch Menschen, also Gewissheit zu geben, was mit ihren Angehörigen passiert ist?
Genau, also da stand ja bei der Untersuchung der Opfer des Tsunami vom 26.12.2004 weniger im Vordergrund die Todesursache zu klären, sondern es ging um die Identifizierung. Und das war nochmal eine ganz andere Nummer als 98 und 99 im ehemaligen Jugoslawien, weil wir da tatsächlich in Tempelanlagen standen, in denen Zehntausende Tote auf dem Boden lagen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das hatte wirklich was von, die Apokalypse, nicht? Jetzt nicht Apokalypse Now, sondern wirklich die
Film,
biblische
ja.
Apokalypse. Aber da ging es eben genau darum, nämlich Menschen, verstorbenen Menschen einen Namen zu geben und dann eben auch zu ermöglichen, dass sie in ihre Heimat zurückgebracht werden und dort eben mit einem Namen begraben werden können.
Ihr Verhältnis zum Tod ist der verändert durch solche Dinge?
Ich würde sagen, mein Verhältnis zum Leben ist verändert durch solche Dinge, weil ich nämlich das Leben sehr schätze, weil ich wirklich jede glückliche Minute mit meinen Kindern, mit meiner Familie, jedes kleine Erfolgserlebnis immer versuche, bewusst zu erleben. Jetzt nicht irgendwie so zwanghaft, aber ich weiß, dass ich ein sehr glückliches Leben habe, dass es meiner Familie sehr gut geht und bin da sehr dankbar für. Also ich finde, man muss sein Leben wirklich ausnutzen, denn man hat nur das eine und ich sehe wirklich jeden Tag, dass es von einer Minute auf die andere enden kann.
Sprechen Sie eigentlich mit Ihren Kindern über Ihren Beruf? Erklären Sie, was Sie machen?
Ja, also ich habe 5 Kinder. Die beiden Älteren wohnen bei meiner Ex-Frau in Hamburg, sind also gar nicht in Berlin. Und der Ältere von denen hat mit knapp 18 bei mir ein Praktikum gemacht, Berufspraktikum. Das war jetzt sein Wunsch, das wollte er unbedingt machen. Und das war schon ein komisches Gefühl, dann mit dem eigenen Sohn am Sektionstisch zu stehen und dem dann so mal eine Lunge oder ein Herz rüberzureichen und der seziert das. Aber die finden das natürlich spannend, die finden das interessant. Meine 3 kleineren Kinder wissen natürlich, was ich mache, aber die kann man da noch nicht so ranführen. Mit denen spreche ich zwar drüber, was besondere Gefahren im Alltag sind und dass ich eben, da breche ich es ein bisschen einfach runter, dass ich eben für die Polizei Verstorbene untersuche, um zu klären, was passiert ist, aber natürlich nicht in Einzelheiten. Aber
ich könnte mir vorstellen, dass in der Familie Zokos der Tod irgendwie ganz anders besprochen wird, als überhaupt besprochen wird, als in anderen Familien.
Nee, gar nicht. Nee? Also der Tod ist eigentlich bei uns kein Thema.
Ach, oder? Das hätte ich jetzt gedacht.
Es ist jetzt auch nicht so, dass ich abends nach Hause komme und erstmal mir von der Seele reden muss, was ich am Tag erlebt oder gesehen habe. Gar nicht. Also der Tod ist bei uns eigentlich kein Thema. Überhaupt nicht.
So wie Sie es eben gesagt haben, eigentlich hat sich Ihr Bezug zum
Leben
verändert. Genau,
das Leben ist eigentlich das Thema, ja.
Sie haben vorhin mal gesagt, dass das Schreiben vielleicht auch so ein bisschen was von Therapie hat. Also so viel wie Sie schreiben, hatte ich das für mich auch vermutet, oder?
Ja, also ich habe nach einem Bandscheibenvorfall vor 3 Jahren eigentlich auch keine sportlichen Hobbys mehr. Und insofern ist das so ein bisschen ein Ausgleich auch, finde ich. Ja, das mit Sicherheit.
Heißt das dann am Abend oder im Urlaub oder haben Sie so bestimmte Schreibroutinen?
Also eigentlich versuche ich es immer, wenn irgendwo ein Zeitfenster ist, reinzupressen. Das ist natürlich, wenn man wie ich relativ viel unterwegs ist. Ich habe mehrere Jahre in Ägypten und Marokko die Rechtsmediziner für das Auswärtige Amt, also für die Bundesregierung ausgebildet. Wenn Sie da viele Stunden im Flugzeug sitzen, viele Stunden abends im Hotel Zeit haben, dann kann man schreiben. Dann kann man seinen Laptop rausholen oder wenn ich irgendwo auf einem Kongress bin und da Pausen sind, dann hole ich meinen Laptop raus. Ich kann zum Glück immer und jederzeit schreiben. Das
man
heißt, ich
kann
bin
aber auch
gleich
ein Bier
wieder
trinken
drin.
Gehen oder so oder entspannen.
Kann man auch,
oder?
Also das klar, kann man auch. Aber manchmal, meistens hat man ja Druck vom Verlag, weil man ein Manuskript abgeben muss. Aber auch im Urlaub ist es so, dass ich mich dann vormittags, das ist aber mit meiner Frau besprochen, mal 2-3 Stunden absentiere und dann wieder dazustoß, wenn ich dann ein bisschen Ruhe auf dem Zimmer habe und schreibe. Also das muss man schon sehr diszipliniert in alles reinpressen.
Aber Sie sind ein disziplinierter Mensch, haben Sie ja vorhin schon gesagt, wenn Sie was wollen, dann...
Würde ich sagen, da muss man halt auch da durch, ne?
Ja, die Umwelt natürlich mit, muss mit durch. Müssen Sie fürs Schreiben, für die Bücher eigentlich aus Ihrem Berufsalltag was weglassen oder übertreiben Sie auch manchmal ein bisschen?
Also man muss schon einige Abstriche machen, weil tatsächlich die Realität manchmal deutlich härter ist als die Fiktion. Und mit solchen Bildern wollen Sie Ihre Leser nicht zurücklassen. Und vor allen Dingen geht es mir auch nicht darum, irgendwie Splatter-Romane zu schreiben oder Leute zu schockieren. Dafür gibt es andere Bücher und andere Schriftsteller, wenn man auf sowas steht. Ich würde mir auch keinen Horrorfilm oder Splatterfilm oder sowas angucken.
Würden Sie nicht machen?
Nö, das hat für mich nichts mit Unterhaltung zu tun. Das sollte schon so ein bisschen Anspruch haben, ohne zu sagen, jetzt, dass meine Bücher anspruchsvoll sind. Aber ich möchte eigentlich so das ausgewogene Maß zwischen sympathischen Protagonisten, atemberaubender Spannung, tatsächlich brutalen Verbrechen, die aber nicht bis ins Detail ausgeweitet werden, sondern dass man den Leser, die Leserin auch mit Bildern zurücklässt. Das heißt, dass mein
Wunsch
ist
eigentlich... Die sind ja manchmal viel schlimmer.
Genau. Ja. Aber das kann jeder dann auch so ein bisschen selbst mitsteuern. Mhm. Und mein Anspruch ist, dass die Bücher eigentlich einen Film im Kopf erzeugen sollen.
Bei mir ein Film mit Geruchsbeigabe. Ich stelle mir Ihren Beruf eigentlich ziemlich geruchsintensiv vor.
Ja, der ist geruchsintensiv, gerade in den Sommermonaten, wenn wir viele hochgradig fäulnisveränderte Leichen haben, riecht es eigentlich bestialisch. Da zitiere ich mal meine damals 7- oder 8-jährige Tochter, die mal mit mir an irgendeinem Wochenende im Institut war, weil ich was abholen musste. Und die ist natürlich nicht mit in den Sektionssaal, aber es riecht natürlich überall da. Und dann sagte meine 7- oder 8-jährige Tochter, Papa, es stinkt hier bestialisch. So, und das ist eigentlich, das trifft es ganz gut. Aber damit
gewöhnt
muss man
sich
umgehen
da
können. Nein, da gewöhnt man sich nicht.
Und Sie das riechen
auch,
das immer noch?
Ich rieche das immer noch und es ist auch nichts, was ich irgendwie schätze oder was ich vermisse. Aber ich kann halt damit umgehen, dass mir nicht schlecht wird.
Aber Sie sehen auch immer noch den Menschen?
Ich sehe immer noch den Menschen, ja. Aber natürlich weiß ich, dass es die leere Hülle ist. Aber ich sehe schon, dass da jemand vor mir liegt, der genauso wie ich Freude, Sorgen, Nöte wie jeder andere hatte und der jetzt eben auch was zurücklässt, nämlich trauernde Angehörige in der Regel.
Also wie Sie das verkraften, haben wir uns ja so ein bisschen was drüber erzählt. Aber und auch, dass Sie sagen, all das, was Sie sehen und das, was Sie auch beschreiben in Ihren Büchern, lässt Sie eigentlich immer mehr aufs Leben blicken und das Leben genießen. Denken Sie aber manchmal so über das Böse nach?
Ja, das ist so ein abstrakter Begriff, nicht das Böse. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die abgrundtief böse sind. Da braucht man sich nur einige der Nazischergen aus dem Dritten Reich, die für den Holocaust verantwortlich waren oder die in Konzentrationslagern Experimente mit Menschen, mit Kindern gemacht haben, die muss man sich einfach nur mal ins Gedächtnis rufen, dann weiß man, dass es irgendwie das Böse gibt. Aber ich glaube nicht, dass jemand per se böse geboren wird. Da mag ich jetzt forensischen Psychiatern vielleicht auch widersprechen, die das anders sehen, aber dass jeder irgendwie auch so ein bisschen das Ergebnis seiner Umwelt ist. Natürlich spielen da genetische Einflüsse mit rein, aber genauso kann auch jemand, der das Schrecklichste erlebt, der in schrecklichsten Verhältnissen aufwächst, gut werden und eben nicht böse werden. Und deshalb glaube ich nicht, dass es das Böse per se gibt oder jemand unbedingt böse werden muss, weil er etwas Bestimmtes erlebt hat oder erleben musste.
Sagt Michael Zokos, Leiter der Rechtsmedizin an der Charité. Und wir hatten eben gerade vor der Musik über das Böse gesprochen und dass man auch nicht böse geboren wird. Dabei ist mir auch eingefallen, dass Sie sich im Kinderschutz engagieren, weil Sie eben viel über diese Gewaltverbrechen, über misshandelte Kinder erfahren in Ihrem Beruf und auch über sozusagen Karrieren von Menschen, die misshandelt worden sind und später weitergeben. Was wünschen Sie sich, wenn Sie sich was wünschen dürften, gerade auch für diesen Bereich?
Ich wünsche mir, dass diese Tabuisierung des Themas Kindesmisshandlung noch weiter abnimmt in der Gesellschaft. Da habe ich schon einiges verfolgen können in den letzten Jahren, dass es deutlich, dass die Kommunikation mit dem Thema Kindesmisshandlung deutlich offener geworden ist, dass zum Beispiel auch Themen wie sexueller Missbrauch in der Kirche oder in anderen Glaubensgemeinschaften offen angesprochen werden. Ich wünsche mir, dass einige Institutionen beherzter und frühzeitiger zugreifen, dass häufiger auch auf rechtsmedizinische Expertise zurückgegriffen wird und dass dadurch eben Leben gerettet werden können. Das ist meine feste Meinung, dass man einfach hinschauen muss und nicht wegschauen. Auch wenn Hinschauen viel schmerzhafter ist und viel schwieriger als Wegschauen, wünsche ich mir einen viel offeneren, transparenteren Umgang damit, dass eben Gewalt an Kindern tatsächlich leider Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Aber es gibt eben Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Aber das kann man nur, wenn das offen angesprochen wird.
Denn Sie haben die Kinder immer vor sich, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
Genau, also entweder auf dem Sektionstisch, wenn wirklich alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen kann. Wir sehen das ja dann aus den Ermittlungsakten, gerade so eine Vorgeschichte von Kindern, bei denen eben Gewalt in der Familie beim Jugendamt bekannt war. Dann ist ein Jugendamtsmitarbeiter krank geworden. Bei einer Übergabe ist das nicht erwähnt worden und dann rutscht so ein Kind durch ein Raster. Also ich habe da sehr viele Fälle in den letzten 25 Jahren als Rechtsmediziner auf meinem Sektionstisch gehabt. Ich hatte auch Fälle, bei denen ich Kinder im Krankenhaus nach schweren Misshandlungen untersucht habe und dann Jahre später auf meinem Sektionstisch hatte. Und das meine ich eben damit, dass ich mir wünsche, dass man viel offener mit diesem Thema umgeht und den Finger tatsächlich, oder ich muss den Finger weiter in die Wunde halten, um dieses Bewusstsein zu schärfen.
Michael Zokos, Rechtsmediziner, Dankeschön für den Besuch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.